Thibaut,
Yannick,
let's go. You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying dimburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Also, im Programm läuft heute Splits and Pieces. So zumindest der Tourtitel von Talking to Turtles. Diese Folkband aus Leipzig, wie sie immer genannt wird, ist heute zu Gast auf unseren, in unseren Membranen. Eine auswärtsstarke Wohnzimmerband, vor allem weil sie fast nie in den eigenen vier Wänden spielt. Warum? Das sagt sie uns in einer halben Stunde.
Aber vorher kommt mit Rollator zu uns ins Studio geschlurft Johannes Kirchmeier, die Schildkröte unter den Sportkommentatoren. Johannes hat aus seinen alten Reportagen ein Fußballspiel von 1984 ausgesucht. Wie dieses Jahr war damals EM in Frankreich und wie dieses Jahr machte damals Einmannschlagzeilen Michel Platini.
Auf geht's, Thibaut, mit geflickten Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Doc Thibaut, was ist die Geschichte des Abends?
Die Geschichte des Abends ist die Geschichte eines Autofahrers. Redibo nennt er sich bei Reddit. Redibo fährt Tesla, so ein High-End-Elektroauto mit lauter Schnickschnack, Autopilot zum Beispiel. Der kann den Straßenverlauf erkennen und Hindernisse. Und Redibo ist unterwegs in seinem Tesla auf einer einsamen Straße zwischen Arizona und Nevada, Wüstengegend, Sie können sich's vorstellen. Plötzlich kriegt er eine Warnung von seinem Auto. Der Autopilot funktioniert nicht richtig, aber cool wie Captain Jean-Luc Picard fährt Redibo rechts ran, denkt sich, oh, jetzt erstmal rausfinden, wo der Fehler herkommt. Kleiner Exkurs an dieser Stelle der Geschichte, denn das steigert die Spannung.
Natürlich.
Ein Fehler in einem technischen System nennt man einen Bug.
Error.
Einen Bug. Das ist das spezifische Wort, weil die ersten Computer nämlich so groß und so schön kuschelig warm waren, dass sich dort Käfer einnisten konnten, die für Fehler gesorgt haben bei diesen Rechenmaschinen. Der erste dokumentierte Bug, der war gar kein Käfer im eigentlichen Sinne, sondern eine Motte, aber das ist eine andere Geschichte und deswegen kehren wir jetzt zurück zu der Geschichte von Redibo und seinem Auto. Es stellt sich nämlich raus, sein Bug ist auch eine Motte, die im Flug auf den vorderen Sensor des Autos gelandet ist und dort gestorben ist. Sie ist aber kleben geblieben und machte das Auto also blind. Yannick, Sie kennen Reddit. Die Reaktionen sind großartig auf diese Geschichte, die Redibo beschreibt. Denn die DiskutantInnen suchen nach einem Bugfix. Zum Beispiel einen kleinen Scheibenwischer einbauen, der diesen Sensor sauber hält, oder einen Vibrationsmotor wie von einem Handy einbauen, der die Insekten abschüttelt, wenn die darauf landen. Oder eine Strahlenkanone, die auf bedrohliche Flugobjekte schießt, mit Laser auf Motten schießen. Also, was haben Sie mir zu berichten?
Ich habe was Trauriges zu berichten.
Nein, nein.
Ja, im Iran ist ja Modeln ungefähr so gefährlich wie in Deutschland Satire-Shows zu moderieren, weil man ständig verklagt wird, weil man sich öffentlich entschuldigen muss, weil man sich etwa ohne Kopftuch gezeigt hat oder ein Remake von Pharrell Williams' Happy-Video gedreht hat. Alles schon passiert. Und im Mai wurden jetzt 8 bekannte weibliche Models für ihren öffentlichen Auftritt verhaftet. Eines der Models musste sich auf dem Staatssender sogar öffentlich für ihre Vergehen entschuldigen. Ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie zu ihren Aussagen gezwungen wurde. Der neueste traurige Witz in diesem Iran-Zusammenhang hat jedoch mit der wichtigsten Frau auf diesem Planeten zu tun. Thibaut?
Angela Merkel.
Nein, Kim Kardashian West.
Ja, das wäre meine zweite Wahl gewesen.
Man kann ja über Frau West auch denken, was man will, aber das, was der Iran über KKW denkt, nicht. Die Einheit für Cybercrime des Irans hat Kim nämlich jetzt neuerdings beschuldigt, zusammen mit dem CEO von Instagram bewusst junge Menschen und vor allem Frauen zu verführen. Kim also als westliche Waffe. Tatsächlich gehen die Bemühungen des Irans so weit, dass sie über 300 Profile von Instagram überwachen lassen, aber auch 50 Modesalons und Modelagenturen mit über 7000 Angestellten. Und die sollen sozusagen dann digital sicherstellen, dass alles nach Recht und Ordnung geht.
Dass Frauen verschleiert sind zum Beispiel.
Genau. Muntern wir uns auf. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Der Ganove Vincent Rassfeld hat ein Zapping für uns zusammengestellt.
Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping also des Mai-Programms, wo die Zeichen standen auf Lügen und Beleidigungen. Wie so oft hier. So sei es. What's in the box?
Es wird Ihnen bestimmt Spaß machen.
Wir gehen heute mal wieder volles Risiko in der Sendung, moderieren bei offenem Fenster, aber das Wetter ist einfach zu schön. Es geht um Angela Merkel und ihren Mann Joachim Sauer, der von der Aktuellen als Schwerenöter dargestellt wird.
Ein Original.
Primitiv.
Ich fand ihn richtig amüsant.
Auf der Titelseite schreibt die Aktuelle nämlich, Angela Merkel, ihr Mann sucht per Anzeige eine Frau. Und das ist natürlich schon mal ganz vielversprechend.
So dramatisch ist es nun auch wieder nicht.
Mal wieder auf der Suche nach irgendetwas, womit sie ihr Heft füllen können und sind dann auf die Website der HU Berlin, also der Humboldt-Universität hier in Berlin gestoßen. Da ist Joachim Sauer nämlich als Professor angestellt, also eine PhD-Position wird da ausgeschrieben. Und da fällt ein ganz entscheidender Satz, Applications of Qualified Female Applicants are particularly welcome.
Oh, das finde ich sehr schön.
Das hat natürlich einen Gleichstellungshintergrund und nicht den Hintergrund, den die Aktuelle hier erwähnt, dass Joachim Sauer jetzt mal seine Frau eifersüchtig machen will, indem er sich junge Studentinnen sucht, denen er Doktorandenstellen anbieten kann.
Ob das der Kanzlerin gefällt?
Ich muss ja zugeben, dass mir ausgesprochen oft merkwürdige Dinge passieren.
Das ist vollkommen normal, keine Sorge. Nur schön im Bett bleiben.
Was erwarten die Menschen von Journalisten? Welchen Medien vertrauen sie, welchen nicht?
Sie wollen mich nur manipulieren.
Ja, das stimmt.
Über die Glaubwürdigkeitsstudie des Bayerischen Rundfunks habe ich mit Michael Haller gesprochen.
Dass die ungenaue, oft auch falsche Berichterstattung zugenommen hat, nicht weil man abhängig ist von Machthabenden, sondern weil man flüchtiger und oberflächlicher, man könnte auch sagen schlampiger gearbeitet hat.
Macht es nicht wie wir, denn wir haben zugegebenermaßen heute schon ein bisschen Alkohol. Intus. Zum Beispiel würde auch ich zustimmen, dass Zeitungen zu einem gewissen Grad abhängig von Anzeigenkunden sind. Trotzdem würde ich niemals Lügenpresse rufen.
Dann hast du nichts anderes mehr zu tun, als irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, du bist ein V.
Also zunächst mal hat ja in einer Talkshow der bayerische Innenminister sich vermeintlich positiv äußern wollen und meinte nun, da als besonderes Beispiel Roberto Blanco nennen zu müssen, der ein wunderbarer Neger sei. Eben alle anderen Afrodeutschen hatten natürlich genauso wie Roberto Blanco das Recht, sich ihre eigene Meinung zu bilden.
Und das gestattet einem Anwalt den bayerischen Innenminister als wunderbares Inzuchtprodukt zu betiteln.
Super. Mächtig.
Wer emotionalisiert und überspitzt austeilt, muss auch emotionalisiert und überspitzt einstecken können.
Wirklich? Das ist wunderbar.
Und dass Herr Dr. Schneider Ademensa dann emotionalisiert war, hat ihm eben das Recht gegeben, zu einem Gegenschlag auszuholen und dann eben wirklich Gleiches mit Gleichem zu vergelten.
Prinzipiell würde ich sagen, dass jeder wissen sollte, wo die rechtlichen Grenzen ist, damit man auch anständig Leute beleidigen kann.
Genau. Nochmal anstoßen.
Dann nochmal Cheers.
Man macht es vom
Und alle schreien, der will am Arzt.
Dann macht es Bums, dann geht's ein Tor.
Und alle schreien, der will am Arzt.
Das war Bum Bum Müller, also Gerd Müller, nicht Thomas. Und als unverkennbarer Profisänger und nur nebenberuflicher Kicker säuselte er sein, da macht es Bumm ins Mikrofon.
Andere können das so gut wie gar nicht, sind eher hölzern. Ich werde jetzt kein Bashing betreiben und irgendeinen Namen nennen.
Und wenn man ganz genau aufgepasst hat, hat man sogar Johannes Kirchmeier im Hintergrund Triangel spielen hören. Denn er hat sie hautnah miterlebt, die ganz, ganz großen Momente des Sports.
Wie diesen Song.
Sportreporter Johannes Kirchmeier klebt sie als Sticker ein in sein dickes Sammelalbum.
Second, which could make the big difference here.
Oh, and oh, the lock has gone down, and Armstrong has taken to the grass.
Neulich in Madrid, gibt auch noch hier, ein Tor ist uns gefallen. Wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben.
Jordan with 2 seconds to go, puts it up, and scores at the buzzer.
Oh, yeah.
Hallo Johannes.
Hallo.
Hey Johannes.
Hi.
Gut sehen Sie aus.
Danke, danke.
Wen haben Sie uns heute mitgebracht?
Ich schleudere Ihnen mal den Namen entgegen. Michel Platini. Woran denken Sie?
Ah, ja, da war was.
Ganz großer Fußballer.
Und mit Kohle kann er genauso gut jonglieren wie mit dem Ball.
Ja, stimmt, das ist beides richtig. Aber heute habe ich Ihnen etwas mitgebracht aus seiner, in Anführungsstrichen, unschuldigen Zeit als Fußballer.
Weil Sie das als Sportkommentator noch kennen.
Ja, genau. Ich wollte Ihnen kurz vor der nächsten Fußball-EM in Frankreich, die ja schon startet am 10. Juni, wollte ich Ihnen was Altes aus Frankreich mitbringen. Und zwar, zwei Europameisterschaften haben schon stattgefunden da, die allererste EM überhaupt 1960 und die mit Michel Platini im Mittelfeld der Franzosen 1984.
Und konnte Michel Platini damals, 84, weil ich meine 60, ah, Sie sind alt, aber 60 haben Sie vielleicht doch nicht miterlebt, aber 84 hat es Michel Platini geschafft, seine Franzosen ins Endspiel zu führen?
Ja, ja, das hat er. Und wie, sage ich Ihnen, also Frankreich hat bis dahin jedes Spiel gewonnen. Platini war überragender Mann auf dem Platz und überragender Mann im Turnier. Aber Vorsicht, vorher hatte Frankreich noch nie einen großen Titel gewonnen. Und die große Frage war nun vor heimischem Publikum, hält denn das Team dem Druck stand? Hier im Prinzenparkstadion in Paris, der Ort, an dem schon vor 24 Jahren das allererste EM-Finale stattgefunden hat. Mittlerweile mit ein paar Umbauten freilich ist das Stadion bereits 83 Jahre alt. Es ist nun der Ort, an dem sich die Franzosen um den starken Michel Platini erstmals zum Europameister krönen wollen. Ins Endspiel gehen sie als Favoriten gegen Spanien. Und nun, schau noch kurz nach unten, die Spieler laufen schon ein unter dem Jubel der Fans. Manche haben ihre Gashupen ausgepackt, man hört es vielleicht im Hintergrund, und tröten die Kicker aufs Feld. Die Abendsonne scheint ins Prinzenparkstadion. Etwas blendet sie nun sogar mich in meinem Kommentatorenhäuschen hier oben. Es sind die besten Bedingungen für dieses Endspiel. Viel hat sich nicht getan bisher. Spanien verteidigt stark, die Franzosen kommen nicht durch. Spätestens jetzt dürfte allen klar sein, wieso die Deutschen in der Vorrunde an diesem cleveren Spanien gescheitert sind. Und jetzt geraten die Franzosen sogar in Bedrängnis. Spaniens Alza Santinella setzt sich durch gegen die französische Abwehr. Aus 16 Metern schießt einfach mal drauf, aber der Franzose Joel Batzen, er ist da. Wie eine Gazelle schießt er in seine linke Ecke, hält den Flachschuss. 0:0 steht es zur Halbzeit. Die spanischen Spieler wirken zufriedener. Sie haben sehr, sehr gut gespielt. Die Franzosen und Platini, der etwas lahm in die Kabine trottet, müssen sich steigern. Frankreichs Coach Michel Hidalgo guckt dagegen listig in Richtung Spielerbank. Scheint so, als hätte er noch etwas vor. Knapp eine Stunde. Nun die Möglichkeit für Platini. Der französische Top-Torjäger legt sich den Ball zurecht. Ein Freistoß, 18 Meter vor dem Tor. 8-mal hat er in diesem Turnier getroffen. Kann er nun ein 9. Tor folgen lassen? Platini läuft an, schlänzt den Ball ins Torwart-Eck. Aber Luis Aconada ist da und hat den Ball. Oder doch nicht? Sie hören den Jubel. Was ist da los? Der Ball ist über die Linie gerollt. Ist denn das zu glauben? Aconada hat den schwach geschossenen Freistoß durchrutschen lassen. Der spanische Torhüter hatte die Pille doch schon, doch sie flutschte ihm aus den Fingern. Ich würde dem armen Kerl nun ehrlich eine Brille empfehlen. Alle Franzosen laufen zu ihrem Torschützen Platini, der hat sich auf die Knie fallen lassen. Alle umarmen ihn. Der Gastgeber, er führt. Gleich ist das Spiel vorüber. Die Spanier sind etwas überfordert, damit das Spiel jetzt hier selbst aufzuziehen. In Führung liegend, kurz vor dem Titel, können die Franzosen dagegen eine Mauer aufstellen. Ja, eine Mauer aufstellen wie die DDR um Ostberlin. Sie erinnern sich. Der Unterschied, die Franzosen kommen trotzdem blitzschnell wieder raus und kontern über Jean Tigana. Der Mittelfeldspieler hält auf Höhe der Mittellinie kurz inne. Wo ist er? Wo ist der nächste Mann? Tigana? Er findet ihn, den durchstartenden Bruno Bellone. Heide Witzka ist er frei. Das sieht ja aus wie bei Uli Hoeneß vor 10 Jahren gegen Atletico Madrid, ganz allein. Der Bellone, der hat nun freie Bahn, der läuft alleine aufs Tor von Luis Aconada zu. Trifft er? Ist Frankreich Weltmeister? Trifft er nicht? Bleibt spannend hier. Der Puls rast über einen Elfmeter. Aber was macht Bellone? Der bleibt sowas von ruhig. Er überlupft den herausstürmenden spanischen Torwart. Der Ball. Locker, locker, flockig ist er drin. Liebe Zuhörer, Sie hören es. Frankreich ist nun Europameister. Das ganze Stadion wirft die Gashupen an. Die Franzosen jubeln. Alle fallen sich in die Arme. Die Spieler, Trainer, Reporter neben mir auf der Tribüne. Die Zuschauer, ja auch die Masseure. Habe ich noch wen vergessen? Ach was, welch verbindende Kraft dieser Sport doch einfach hat. Ich bin fast etwas mitgenommen von dieser friedlich-feierlichen Stimmung hier im Prinzenparkstadion.
Also, die Franzosen haben den Druck standgehalten im eigenen Stadion.
Ja, das haben sie. Und was vielleicht noch wichtig ist, das wusste der Michel Platini damals noch nicht, aber das war auch sein eigener Karrierehöhepunkt. Mit 29 Jahren, im gleichen Jahr ist er auch Weltfußballer geworden.
Das wussten wir alle nicht.
Ja, aber ich. Und später als Funktionär, wir haben es vorher schon mal kurz angedeutet, war ähnlich trickreich wie auf dem Platz. Im Dezember nämlich, also im letzten Dezember, vorigen, wurde er als Präsident der Europäischen Fußballunion UEFA suspendiert, nachdem er 2011 2 Millionen Schweizer Franken, nicht wenig Geld, vom ehemaligen FIFA-Chef Sepp Blatter überwiesen bekommen hat. Ohne dass richtig klar wurde, wieso und woher das ganze Geld überhaupt kam. Es könnte sich um Geld gehandelt haben für Blatters Wahlkampf zur FIFA-Präsidentschaft.
Aber Sie wollen uns nicht sagen, dass Sie das schon vorher wussten, ja, 1984.
Das stimmt, da dachte ich noch an diesen unschuldigen Michel Platini, aber naja. Aber wissen Sie, wer 1984 schon beim EM-Finale dabei war, und zwar als Balljunge?
Jacques Chirac.
Nee, der vielleicht auch, aber ich meine Zinedine Zidane, können Sie sich an den erinnern? Der echt? Frankreich 1998 zum Gewinn der Fußballweltmeisterschaft geführt hat, genau.
Aber den kannte keiner, oder, zu dem Zeitpunkt?
Nee, war ja ein wurde später Junge. Bekannt, klar. Ich habe ihn selbst 1984 noch nicht gekannt.
Welcher Balljunge war denn 98 dabei?
Ja, das wird wahrscheinlich die Nächsten, vielleicht was Franck Ribéry, ich weiß es nicht.
Der spielt ja nicht mit, aber haben Sie einen Tipp so für diese EM, die jetzt in Frankreich stattfindet? Insider-Tipp?
Ich würde sagen, dass wieder Frankreich gewinnt. Sie sind wieder daheim. 1984 haben sie gewonnen, 1998 haben sie gewonnen, 2016 klappt es auch. Spannend könnte es allerdings im Halbfinale werden, wenn sie dann auf Weltmeister Deutschland möglicherweise treffen.
Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut. Wir schauen uns dann die Ergebnisse im Fernsehen an. Vielen Dank, Johannes.
Bitte, bitte.
Und wir bleiben locker beim Fußball mit unserer Archivperle.
Und wir bleiben bei der EM.
Denn wer will nicht zurückschauen, um in die Zukunft zu sehen? Wir befinden uns im Juni 2012 und sind vom Rewind verweht.
In den Käfig. Jetzt. Und Thibaut, sind Sie sicher, dass Sie alle Ihre Marienkäfer wieder in die Box gekriegt haben? Als wäre es nicht genug, dass die Fahrradsendung eine Meute Schlittenhunde im Flur rumtollen lässt und dass im Musikzimmer 3 Papageien alle beleidigen, die nicht auf Indie-Pop stehen. Ich hasse Männerfußball-Großereignisse. Alle bilden sich ein, vorher wissen zu müssen, wie ein Spiel ausgeht, und bilden sich dann noch ein Tier wüsste es bestimmt besser. Wenn es bei einem Tier bliebe. Hier bei Detektor FM sieht es zurzeit aus wie im Wildpark Leipzig. Und dabei müssten sie doch alle wissen, welches Tier sich als Orakeltier eignet. Zumindest wurde diese Frage vor der letzten EM on air erörtert. 2 Tage vor dem Interview hatte Deutschland in seinem ersten Spiel Portugal 1-0 besiegt. Man schrieb den 11. Juni 2012.
Da habe ich mir mal einen zumindest groben Überblick verschafft, weil ich kann wirklich nicht alle rauskramen, weil zu viele sind, aber doch einen ganzen Teil. Und da kann ich dir sagen, dass die Kuh Yvonne aus Bayern beispielsweise daneben lag, die berühmte Kuh, die ja letzten Sommer schon durch die Lande gezogen ist und uns sehr gut unterhalten hat. Diesmal hat sie getippt, dass Portugal gewinnt. Natürlich falsch. Ja, die Schildkröte Sissi aus Stuttgart hat auf Portugal getippt. Auch völlig daneben. Die beiden Frettchen aus Leverkusen, Portugal, haben sie gesagt. Der Strauß August aus Nauendorf in Sachsen-Anhalt hat auch Portugal gesagt. Haben alle überhaupt keine Ahnung, ganz offensichtlich. Und dann gab es noch so ein paar Tiere, die haben gesagt, das wird ein Unentschieden. Zum Beispiel der Papagei Lorenzo aus Hannover. Und natürlich auch Alois Ameise, die ja bei Detektor FM ihren großen Auftritt hatte. Auch sie sagte, es wird ein Unentschieden. Die haben alle keine Ahnung. Wer recht hatte, und das ist jetzt, die Frage ist, was man daraus ablesen kann, ob man da ein Schema sieht. Recht hatte zum Beispiel Zwergotter Ferret aus Aue, der hat nämlich gesagt, Deutschland gewinnt. Die Elefanten Charuk und Shanti aus Hamburg haben ebenfalls auf Deutschland getippt. Dazu die Bulldogge Xaver aus München und die Möwen auf Usedom. Die haben alle gesagt, Deutschland wird das backen gegen Portugal. Die hatten also alle recht. Was kann man daraus lesen? Ich sage wenig, denn du hast da sowohl Säugetiere dabei, die recht hatten, als auch Vögel. Du hast große dabei, nämlich Elefanten, und du hast auch relativ kleine dabei, Zwergotter zum Beispiel. Also man kann nicht so richtig sagen, welches Tier jetzt per se besser geeignet ist, Spiele vorherzusagen, weil es so bunt gemischt ist, diese Gruppe der richtig Liegenden. Mein Favorit aber, da hat sich auch nichts dran geändert, das war schon vorher so, bleiben die Möwen aus Usedom, denn das ist ja praktisch die ganz klassische Schwarmintelligenz. Ne? Ist ja nicht nur eine und auch nicht nur zwei, sondern eben so ein ganzer Schwarm.
Im und wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, in der Tat.
In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro Talking to Turtles.
Und wir sprechen über alles.
Außer über Schildkröten. Genug Tiere in der Sendung. Aber zuerst nehmen wir die Mitfahrgelegenheit mit den Turtles und hören zu, wie es klingt, wenn Claudia am Steuer sitzt und Florian auf dem Beifahrersitz. Thibaut, haben Sie es eigentlich passend?
Ich muss mal gucken.
Wie man mit Photoshop richtig schöne Facebook-Banner erstellt. Das wollte ich schon immer mal wissen. Also das mit dem Hintergrund, das kriege ich meistens noch hin, aber dann kommen die Werkzeuge. Slice, Pencil, dieses Füllwerkzeug und diese verflixten Textkästen, die sich immer verzerren, wenn man sie irgendwie hier an den Seiten anfasst. Klar, es gibt das Internet, aber selbst das beste YouTube-Tutorial ist nichts gegen persönliche Nachhilfe. Ach, hallo, Claudia Göhler und Florian Sievers von Talking to Turtles.
Hallo.
Wie schön, dass Sie hier sind. Willkommen auf der anderen Seite. Florian, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Und zwar habe ich auf einem Consulting-Blog im Internet gelesen, da gibt es einen Artikel über Sie. Und da steht, durch einen Doppelklick auf die Textebenen kann der Sänger den Text einfach verändern. Die neuesten Informationen und Termine können so schnell aktualisiert werden. Mittlerweile ist Florian nicht nur ein Virtuose an der Gitarre, sondern auch an der Tastatur seines Rechners. Florian, so ein Artikel, ne? War das eher die Kategorie Cross-Promotion für Talking to Turtles? War das ein Freundschaftsdienst? Oder streben Sie jetzt eine Karriere als Grafikdesigner an?
Nee, Karriere als Grafikdesigner würde auf jeden Fall in die Hose gehen. Nee, es war tatsächlich ein Freundschaftsdienst, ja. Mhm. Also ein Freund von mir, der ist Journalist und macht sozusagen für, ich glaube, es war für so eine Adobe Suit oder sowas, ne? Kann das sein?
Photoshop.
Irgendwie sowas, ja, genau. Mhm. Und da hat er mich und ein paar andere Freunde gefragt. Ich fand das eigentlich ganz witzig.
Aber war das, aber wenn Sie sagen, es war ein Freundschaftsdienst, war es gefaked oder machen Sie tatsächlich die Banner für die Facebook-Seite selbst?
Ach so, ja, das war so ein bisschen sein Aufhänger. Ich glaube, er meinte so, ja, es wäre irgendwie ganz gut, wenn, also du bist ja jetzt auch kein Profi in dem, was du machst, aber trotzdem machst du es so mit dem Photoshop und so, weil muss man ja auch alleine machen als Band. Und er fand das dann irgendwie ganz gut, weil dann ist man sozusagen als Nicht-Profi, der es aber trotzdem irgendwie machen muss, vielleicht ein ganz guter Spielball für Leute, die es dann lesen und sich vielleicht genauso in derselben Situation sind. Genau. Also schon alles so selbst gemacht, aber finde ich als sehr rudimentäre Fähigkeiten an diesem Photoshop.
Schon interessant, weil man könnte ja eigentlich auch vermuten, dass die so als einigermaßen bekannte Band mit einem Label, Devil Duck Records, eigentlich auch diese Arbeit ja, an das Label abgeben könnten, dass die denen ihnen sozusagen einen Grafiker stellen. Warum machen sie das selber?
Ich glaube, dass das vielleicht auch vielleicht nach außen ein bisschen, also mit einem Label und so, heißt es ja trotzdem nicht, dass da so eine starke finanzielle Basis da ist. Das ist ja auch viel Idealismus, dem wir da dankbarerweise, an dem wir uns laben vom Devil Duck Label. Und deswegen ist das eigentlich keine Option. Wir haben so Freunde, die natürlich für uns so Plakate machen oder so. Das kriegen wir da nicht alleine gebacken oder unsere Cover, Artwork und so. Aber bei Facebook muss ja auch irgendwie dann alles so ein bisschen schnell gehen. So, ne, ach, hier, mach mal jetzt das Titelbild, den Header und so, das muss jetzt mal raus und zack. Und
Da wird noch selbst Hand angelegt.
Da werden die Ärmel noch hochgekrempelt bei Talking to Turtles.
Aber wenn Sie sagen, Sie machen das jetzt aus Idealismus oder sind auf den Idealismus auch des Labels angewiesen. Ich meine, Sie haben sich ja da schon, da gibt es ja schon auch verschiedene Ebenen. Angefangen haben Sie ja auch als Vorbändchen, sind Sie gerade mit einer eigenen Tour unterwegs. Aber zu dieser Vorband nochmal zurück, ist es, wenn man da so als Vorband auf der Bühne steht, ist es so undankbar, wie ich mir das als Konzertbesucher vorstelle?
Vielleicht mal die Frage an die Frau in der Runde, die wir jetzt total vernachlässigt haben, wie unhöflich von uns.
Nein, das ist alles gut. Undankbar ist die Position einer Vorband in meinen Augen nie, weil man ja ganz, also wir waren bisher immer sehr froh, wenn wir als Vorband Bands begleiten durften, weil wir noch heute aus diesen Erfahrungen zehren und auch Menschen in Städten zu Konzerten weiterhin kommen, weil sie uns damals als Vorband irgendwo gesehen haben. Und natürlich muss man den ein oder anderen Quatschenden im Publikum ein bisschen überstehen, aber am Ende hat es uns bisher weitergebracht als behindert. Vorband zu sein.
Und man lernt auch die Bands kennen, das finde ich auch schön, dass man einfach mit den die Bands dann danach noch immer wieder trifft und das ist natürlich auch irgendwie schön, dann so einen Kontakt aufzubauen und.
Und jetzt stehen sie irgendwo vor dem vierten Album. Die haben irgendwie schon schwelgend von irgendwelchen USA-Aufnahmen erzählt, in diversen Interviews, haben beim South by Southwest gespielt. Wovon träumen Sie eigentlich noch?
Ich glaube, darf soll ich antworten?
Ja, bitte.
Der Blick ging eindeutig zu Ihnen. Okay, dann, also von Claudia ging der Blick, nicht von Janik.
Mein Blick ging zu Claudia.
Und ich habe... Florian,
wovon träumen Sie noch?
Ja, jetzt ich, eine direkte Frage. Das klingt ja so, als wenn, von ganz viel. Also ich glaube, erstmal wäre es total schön, wenn wir das so weitermachen können, so, weil wir hatten gestern zum Beispiel und also die letzten 3 Tage in Hamburg und in Jena und in Leipzig jetzt gestern total tolle Abende und die Clubs, in denen wir spielen dürfen, sind super und wenn das so bleiben könnte, wäre das erstmal schon auch toll, weil ich weiß auch nicht, das gehört ja auch was dazu. Das ist ja jetzt nicht so, wenn die Situation ganz schön ist, dass das einfach so, ohne dass man sich weiter irgendwie anstrengt oder so, dass das einfach so bleibt. Von daher glaube ich, wenn das so bleiben könnte, wäre das schon toll.
Aber Wachstum braucht es nicht. Einen Angestellten, der sich um die Facebook-Seite kümmert, Konzerte in größeren Hallen, mehr Konzerte, keinen Job mehr, um die Brötchen zu verdienen nebenbei.
Ja, vielleicht wäre es auch schon erst, das ist ja auch immer, was man selber draus macht. Vielleicht hätte ich bei diesem Artikel mir dann zumindest eine Adobe-Suite und keinen geben lassen sollen. Da fängt es auch schon an.
Ja. Ne? Ist auch immer Crack, das, was man noch will. Cracks, ne?
Und alles da muss man ja, das nervt ja auch irgendwann, wenn das mal abstürzt und dann muss man alles neu machen. Und größere Konzerte, nee, ich finde, also klar, also wäre das toll, wenn wir irgendwie wenn noch mehr Leute zu unseren Konzerten kommen, aber das klingt jetzt dann auch in der Formulierung schon fast beschwerend und das soll es auf gar keinen Fall sein. Also ich glaube, wir können in dem, was wir gerade erleben, immer noch Aufregung und Spannung so erleben. Von daher nehmen wir einfach alles so, wie es kommt und sind aber trotzdem total dankbar, dass die Situation so ist. Von daher mache ich jetzt mal einen Punkt.
Ja. Da ist jemand bekannt für Monologe. Vorsicht.
Ab und zu mal kommt es aus mir.
Ich hatte den Eindruck, nicht nur wenn man die Musik hört, da ist es ja Florian, ihre Stimme, die ganz oft die Breaks einleitet. Ich hatte auch den Eindruck, dass es bei Interviews so ist, dass ganz oft sie antworten. So als Stimme der Band?
Ja, kann sein, ja.
Ja, ich glaube, das ist nicht absichtlich so, du bist jetzt die Stimme der Band. Das ist einfach natürlich entstanden.
Natürlich, was im Privaten auch so ist?
Nee.
Wollen aber jetzt mehr wissen.
Nein. Nein, natürlich entstanden, weil Talking to Turtles als Soloprojekt begann. Und ich mich eingekauft habe. Und mit einer Melodika damals.
Mit einer Melodika, gibt es die noch?
Ja, die existiert tatsächlich noch. Aber sie wird nicht mehr gespielt, weil die so, das ist Nerd-Talk.
Nee, warum wird die nicht gespielt?
Die hat auf einer anderen Stimmung, genau. Und da müsste man die Gitarre immer immer Stimmen.
Umstimmen, okay, mhm, ja.
Genau.
Nur zur Vollständigkeit habe, diese Melodika, die haben sie ihm geschenkt, mhm, aber er konnte sie nicht spielen, weil er hat ja schon Gitarre gespielt. Genau. Deswegen hat er sie dann auch noch gebraucht zusätzlich zum,
genau,
Spielen.
Genau, ja.
Ziemlich kluger Schachzug eigentlich.
Ja, das war überhaupt nicht so geplant, ehrlich gesagt, natürlich nicht. Aber es hat sich dann, ja, es hat sich dann so entwickelt. Mhm.
Und es war ja so, bevor Sie Teil des Bandprojekts waren, dass Sie quasi die erste Hörerin waren, die erste Kritikerin auch, mhm, die das gesagt haben, das funktioniert nicht so gut, mach da mal was anderes. Wer ist das jetzt? Weil jetzt machen Sie ja beide die Musik, dann muss es eine andere Person geben, die als erster unbeteiligter Hörer das hört.
Nein, 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 das bin schon immer noch ich da. Viel aus Florians Feder stammt als so erste Struktur. Und wir uns das dann gemeinsam anhören und überlegen, was als Möglichkeit noch besteht, das zu erweitern, das Ganze. Ne? Also insofern bin indirekt schon noch immer ich die erste Instanz.
Sind Sie dann auch gleichzeitig verantwortlich dafür, dass es eigentlich eine sehr, ja, erzählende und gefühlige Musik ist, die wir da immer hören? Also ich als Hörer soll da die Schwerkraft spüren oder mich in den Beifahrer...
Bitte? Gravity?
Gravity, ja. Oder ich soll mich in den Beifahrersitz träumen.
Passenger Set.
Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig beschäftigen Sie sich ja auch ganz offensichtlich mit aktuellem politischen Geschehen. Spielen zum Beispiel auf Benefizkonzerten für Flüchtlingshilfe, habe ich gesehen. Mhm. Würden Sie auf dem nächsten Album auch darüber singen? Oder ist das...
Tatsächlich politische Texte zu machen? Oder
wie? Ja, oder gesellschaftlichere. Muss ja nicht mal gleich politisch werden.
Ja, ich glaube, ja, es gibt, glaube ich, auch so Songs auf dem zweiten Album, zum Beispiel Grizzly Hugging ist so ein Song, der vielleicht so ein bisschen, aber gar nicht geplant, aber einfach vielleicht so ein bisschen, ich würde auch gar nicht jetzt sagen Gesellschaftskritik, aber einfach so ein bisschen von Zwängen erzählt, in die man sich vielleicht selbst hineinmanövriert oder die von außen kommen oder so, also.
Auch auf dem dritten Album, wenn ich an Green denke oder Safety Will, so ein, ja, bisschen Komfortzone nicht verlassen wollen und sich an den Lorbeeren anderer so ein bisschen laben,
ja,
oder?
Aber es ist immer sehr auf mich selbst
bezogen,
ne? Es ist immer ganz, ganz nah eine ganz individuelle Geschichte, ne? Mhm. Nicht so ganz groß.
Ja, tatsächlich.
Und ist das Absicht?
Nee, ich weiß auch nicht, es gibt ja so Songwriter, also wenn man sich mit Freunden unterhält, die ja auch Musik machen, dann ist tatsächlich so, dass öfter man denkt, so, man kommt so textmäßig, stößt man irgendwie an, wie soll ich sagen, fehlt einem so ein bisschen der Jungbrunnen, was die Ideen angeht, ne? Sodass man denkt, irgendwie komme ich nicht mehr so richtig weiter, mache ich keine Sinn.
Sie sind jetzt aber nicht gerade alt.
Nee, ich meinte das nur einfach so von dem, was man da so aus einem rauskommt, weil wenn man jetzt so drei Alben geschrieben hat und dann hat man auch mal Bock, vielleicht was Neues auszuprobieren und dass da viele auch immer meinen, oh, ich komme nicht so richtig auf neue Perspektiven und dann gibt es eben Songwriter, die anfangen tatsächlich Internetrecherche, die haben eine Idee so und lesen einen Artikel in der Zeitung und machen eine Internetrecherche zum Thema und dann nutzen das, um Texte zu schreiben und das finde ich ganz spannend, aber zum Beispiel wäre das ein Punkt, glaube ich, wo beim nächsten Album ich auch mal oder wir dann eben auch Lust hätten, glaube ich, oder ich mal zu schauen, wie man noch schreiben kann, weil bisher ist halt vieles aus dem eigenen Erleben heraus. Und ja, ich habe auch das bisher zumindest das Gefühl, dass da am meisten wir am ehrlichsten vielleicht auch was transportieren können. Also ich glaube, weiß nicht, ich würde jetzt mal, wenn ich für uns beide sprechen kann, jetzt nicht sagen, dass wir sind jetzt, glaube ich, nicht so, wenn es mir extrem mit keine Protest-Song-Singer oder so. Ich glaube, das passt einfach nicht zu uns. Also nicht, dass wir auch uns Gedanken machen über gewisse Dinge, das ist klar, aber ich glaube, es gibt einfach bei uns andere Wege irgendwie.
Über die Anteilnahme.
Ja, genau. Oder zum Beispiel. Aber es ist eine interessante Frage. Also, das stimmt. Viel wir, und ich glaube, wenn wir singen, dann meinen wir jetzt aber auch gar nicht wir alle.
Sondern Sie beide.
Ja, genau, es ist dann viel so ein, ja, so ein, genau, wenn es zum Beispiel irgendwie, ich sage jetzt mal so klassische Love-Songs sind oder so, dann sind es vielleicht nicht unbedingt jetzt wir beide gemeint, aber es geht dann vielleicht doch um eine Beziehungsgeschichte zwischen zwei Menschen und nicht, ist aber kein Kalkül dahinter oder so, das ist einfach, ja, so kommt's raus, sozusagen.
Weil Sie jetzt über das Schreiben des nächsten Albums gesprochen haben, wie weit ist das?
Nicht weit. Es steht fest, dass da was passieren wird. Aber ich glaube, wir sind Futur. Noch. Genau, ich glaube, wir sind noch eher hinter dem dritten als vor dem vierten Album. Ja, ja. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich glaube, das habe ich ganz richtig so formuliert, oder?
Würde ich sagen, hätte ich auch so gesagt.
Wird es nicht irgendwann langweilig, mit den gleichen Songs immer wieder zu touren? Und kann man die dann überhaupt noch hören und echt rüberbringen? Frag ich mich so.
Das wird nicht langweilig, weil wir sie für uns, auch wenn wir sie eventuell, wenn wir merken, vielleicht können wir sie bald nicht mehr hören, sie dann ein bisschen umschreiben. Für uns. Gestern habe ich mit einer Freundin gesprochen auf dem Konzert, die meinte auch, selbst für sie, die uns schon so oft gesehen hat, ist immer wieder was Neues zu entdecken und das hat mich sehr gefreut.
Aber textlich umschreiben oder musikalisch, anderes Arrangement?
Genau, ja. Anderes Arrangement oder eben jetzt sind wir mit Schlagzeuger und Bassisten unterwegs, waren wir ewig nicht. Das ist für uns eine neue Herausforderung, für die beiden auch. Ja, aber erstmal ja Herausforderung, weil wir zwei sehr lange nur zu zweit unterwegs waren und sich dann auf eine Band einzustellen. Aber es fiel uns mit den beiden unglaublich leicht, weil das tolle Musiker sind. Und
entspannt es Ihre Beziehung eigentlich auch, wenn dann so mehr Leute wieder dabei sind? Hat man dann wieder vielleicht so ein bisschen mehr Luft?
Die war nie angespannt. Also, nee, wir touren gerne auch. Wir waren auch eine Zeit lang nur zu dritt unterwegs, nur wir zwei und unser Soundmann. Und wir fühlen uns immer wohl.
Ich hab Sie sagen hören, dass Sie gerne möglichst leise spielen bei den Konzerten. Nicht so laut aufdrehen, sondern eigentlich so am Limit, dass es gerade noch geht. Warum?
Ja, also muss ich kurz überlegen. Also unser Soundmann, weil gerade Thema war, der beschwert sich immer, weil wir möchten es schon gerne auch, dass die Leute es laut haben, sage ich mal. Dass sozusagen der Klang schon sie ein Stück weit einhüllt und sie nicht irgendwie so, was haben die gerade da gespielt? Mhm. Ich höre nichts. Aber wir selber an den Instrumenten tendieren, glaube ich, dahin relativ sanft diese Instrumente zu bedienen. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir, das kommt so aus den ersten, als wir angefangen haben, so Songs zusammen zu machen, das sanfte Umgehen mit der Gitarre, das fanden wir irgendwie schön zum Beispiel, weil dann, ich weiß auch nicht, irgendwie eine relativ, auch für einen selber beim Schreiben, so eine, ich nenne jetzt mal eine intime Situation mit einem selber entsteht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ja, ich glaube, daher kommt das, dass in diesem leisen, in diesem vorsichtigen und auch in den vielen Pausen zwischen Tönen irgendwie etwas liegt in dem, jetzt spreche ich mal für mich zumindest, wenn ich mich zum Beispiel sehr wohl fühle, weil irgendwie das eine, ja, ich weiß auch nicht, so eine Fragilität oder ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber diese Art, sich ganz vorsichtig auf einem Terrain zu bewegen, mit dem das finde ich irgendwie sehr, das macht irgendwas mit mir, keine Ahnung. Und ja.
Spielen Sie privat dann auch mal richtig laut? Was anderes dann? Irgendwelche Cover-Songs?
Nee, Cover-Songs haben wir gar nicht so richtig. Wir haben mal
nee, aber einfach zu Hause auf dem Sofa oder so. Also,
nein. Nee.
Wieso nicht?
Wir sind keine Hausmusiker. Wir setzen uns jetzt nicht zu Hause hin und machen da einen gemütlichen Cover-Tag. Das ist nicht so unser
Ding. Ja, aber Sie können mir nicht erzählen, dass bei Ihnen zu Hause Musik keine Rolle spielt. Sie machen Musik, Sie machen auch noch Musik zusammen, Sie wohnen zusammen. Ja. Da muss doch Musik irgendwie präsent sein in dem Haushalt.
Wir hören, das
stimmt. Wir hören Musik, aber es gibt ja so Freunde von mir zum Beispiel, da gibt es ganz viele, die können sich hinsetzen an der Gitarre und du sagst irgendein Lied und die hauen das raus. Und ich weiß nicht, kann ich jetzt auch wieder nur für mich sprechen, habe ich nie gemacht. Ich glaube, der einzige Song, den ich mit 16 mal versucht habe nachzuspielen, war, oder 14, 15, 16.
Warte, lass mich raten. Come As You Are von Nirvana. Nein.
Wonderwall.
Nee, ja. Es war No Woman, No Cry von Bob Marley.
Ach, okay, na klar.
Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber abseits davon, klar, und ein bisschen Smoke on the Water mit der Gitarre, als man angefangen hat.
Das war aber bevor Sie Claudia kennengelernt haben.
Weit.
Bevor Sie als Kontrollinstanz dazu
kommen. Genau. Würden Sie den Song jetzt noch spielen?
Ich finde, das ist ein tolles Lied, glaube ich so. Ich weiß nicht genau, was da textmäßig in den Strophen passiert, aber ich finde es so vom Klang her eigentlich ganz toll.
Wir haben mal gesagt, dass die sich beide sozusagen kennengelernt haben. Zwangsläufig war das der Fall in Rostock.
Also, dass es gar nicht anders gegangen wäre, als dass sie sich kennenlernen. Mhm.
Spricht das jetzt für die Stadt Rostock oder eher gegen die Stadt Rostock?
Das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, dieser Stadt. Alle, die wir kennengelernt haben, haben Rostock dafür geliebt, aber auch irgendwann dafür gehasst, dass jeder jeden kannte. Man war nicht anonym.
Ist das der Grund, weshalb Sie nach Leipzig gezogen sind?
Nee, nein. Also wir wollten mal raus aus Rostock, weil Rostock doch sehr klein ist und trotzdem unglaublichen Charme hat und einfach an der Ostsee liegt. Da ist die Stadt unschlagbar. Aber es war mal Zeit für eine Veränderung. Mhm. Und das war gut, glaube ich, dass wir mal weggegangen sind.
Ja, finde ich auch.
Ich habe auf Twitter gelesen, dass irgendwie, weil Leipzig ja das neue Berlin ist und Magdeburg jetzt das neue Leipzig werden soll.
Okay.
Über Chemnitz habe ich das aber auch schon gehört.
Mhm. Ja, ne? Dann müssten Sie ja jetzt eigentlich nach Magdeburg oder nach Chemnitz ziehen. Mhm. Wohin?
Nee, wir sind ja keine Fähnchen im Wind.
Und wir sind ja auch weit vor dem Hype nach Leipzig gezogen. Das möchte ich betonen.
Aber es gibt tatsächlich, es gab einen Artikel im Kreuzer, das ist so ein Stadtmagazin, was sich da vor einer Weile auch damit, oder öfter mal damit beschäftigt. Und es gab ein Interview mit dem Veranstalter zufällig, der gestern das Konzert in Leipzig organisiert hat. Der macht lebt seit 25 Jahren in Leipzig und der wurde auch zu diesem Thema interviewt und er meinte, er bleibt da ganz entspannt, weil es gab diese Phasen in den letzten, so seit der Wiedervereinigung häufiger und er meinte, ach, das hört auch wieder auf. Und es ist ja eigentlich gar nicht so viel anders und so finde ich ganz interessant, dass das so ein bisschen relativierender Aussage von ihm war. Ja.
Wir sind eigentlich leider schon am Schluss. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall noch irgendwas Exklusives über das nächste Album verraten. Also bräuchten wir jetzt irgendwelche Informationen, die wir sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können? Vielleicht.
Wanda haben, glaube ich, über ihr zweites Album, bevor es rauskommt, gesagt, es wird wesentlich schlechter, aber viel erfolgreicher.
Das kann man Ihnen nur wünschen. Claudia Göhler und Fabian Sievers, vielen Dank, dass Sie bei uns auf der anderen Seite waren. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
Little Submarines war das, von den Black Keys, performt von Talking to Turtles. Eines dieser seltenen Cover.
Also doch ein Cover.
Ja. Allerhöchste Zeit jetzt.
Okay. Sie hetzen wieder, Yannick. Wir haben noch Zeit für den Ausflug in die Kulturgeschichte.
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, ja, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern und heute auf dem Lehrplan Sternchen, die auf Schneider machen. Wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Ja. Wir haben das öfter schon besprochen. Seitensprünge sind nichts für Menschen, die nicht mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Entweder sie passieren zu häufig und man kennt die eigentliche feste Beziehung nicht mehr hinter dem ganzen Gehopse, oder aber sie scheitern einfach großartig. Die großen Gestalten im Showbiz wissen das natürlich. Sie lassen sich nicht so schnell dazu hinreißen, sich auf einer Untreue ertappen zu lassen. Die weniger großen erkennt man daran, dass es bei ihnen mit der vornehmen Zurückhaltung gar nicht mehr so weit her ist. Nehmen wir zwei Beispiele. Justin Bieber und Kanye West. Ein Profi, ein Hallodri. Beide sind im Musikgeschäft arriviert, doch dem einen reicht das nicht. Er macht von sich Reden, beanstandet Musikpreise, verteilt sie um, koordiniert den Wiederaufbau in New Orleans, zieht den Ärger des Präsidenten auf sich und damit sind wir schnell beim heutigen Thema angelangt, scheitert kläglich als Designer. Der Rapper hatte Schuhe für Nike und Hosen für Adidas designt. Ein Reinfall. Im Februar twitterte er, er sei mit über 50 Millionen Dollar verschuldet. So weit will es der Vollprofi mit dem sprechenden Spitznamen Biebs hingegen nicht kommen lassen. In einem Interview gab Justin Bieber zu, durchaus sehr von einer außergeschäftlichen Karriere im Modebusiness angezogen zu sein. Allerdings traue er sich diesen Seitensprung nicht zu. Zu groß sei seine Angst zu versagen. Was wir hier gerade beschrieben haben, entspringt natürlich einzig und allein der äußerst prüden modernen amerikanischen Popmusikszene. Zu anderen Zeiten und in anderen Welten wird der Lust am Übertreten gerne gefrönt. In Russland beispielsweise hat der gefeierte Popsänger Vitas schon recht erfolgreiche Abstecher in die Modewelt gemacht. Und auch der für seine ästhetische Empfindsamkeit bekannte norwegische Black-Metal-Sänger Gahl, der einige Monate hinter Gittern verbrachte, da er einen Mann in Notwehr gefoltert hatte, hat schon eine Damenkollektion herausgebracht. Ein einziges Tollhaus scheint das Gewerbe zu sein. Auch andersherum funktioniert das. Bei Jean-Claude Pascal beispielsweise, der für Christian Dior arbeitete und von dort aus eine Karriere als Schauspieler und Sänger startete. Victoria Beckham, die ganz die Seiten wechselte. Jay-Z, der jährlich 700 Millionen Dollar mit Mode umsetzt. Aber das sind die Großen. Sei es, sie stehen zu ihrer Fahnenflucht, sei es, sie überspielen sie mit sagenhafter Nonchalance. Nur die Kleinen, die nach Ruhm gierenden, erbärmlichen Kreaturen des Popgeschäftes, suchen sich billige Flittchen, um mit denen ein, zwei peinliche Stunden zu verbringen und ihren Namen mal wieder gedruckt zu sehen. Miley Cyrus, die Plastikspielzeug entwirft, Rita Ora, die Adidas-Sneaker bemalt, genauso wie auch Pharrell Williams oder Rihanna, die allerdings für Puma. Und natürlich tun wir ihnen den Gefallen und stürzen uns auf ihre Affären. Nur Biebs ist fein raus. Er erspart sich die Peinlichkeit und bleibt dennoch am Anfang und am Ende der Geschichte.
Merci, Manuel. Sodele, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft.
An Moritz Hartmann, nämlich unseren Chefsprecher, und an Irmingard Fritsch, unsere Produktionsassistentin.
Genau, die Sendung, Thibaut?
Die Sendung kann man jederzeit nachhören bei uns auf der Website, bei uns bei Spotify im Kanal und so weiter. Sie finden sie schon.
Und Sie finden uns auch auf Facebook und auf Twitter und geben Sie einfach auf sich acht. Salut et fraternité. Wir hören uns wieder und zwar noch vor dem nächsten Talking to Turtles Album, Marienkäfer Ehrenwort. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime, wie immer. Niemals, niemals locker lassen.
Ciao.
Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also.